Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Zu später Stunde einen schönen guten Abend und bei mir im Studio sind Julian Jihari-Kasen mit den Nachrichten gleich und Oka Gundel mit dem Sport.
Guten Abend, willkommen.
Guten Abend auch von mir.
Immer wieder geht es um den Einfluss Russlands auf Wahlen in anderen Ländern, wie bei uns in Europa, in Bulgarien, Georgien oder nun in Rumänien, wo es Cyberangriffe gegen den Wahlablauf gegeben haben soll. Blau, Gelb, Rot, das sind die stolzen Farben Rumäniens, das Mitglied in der EU und in der NATO ist. Vor einer Woche gewann überraschend der pro-russische rechtsextreme Georgescu in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Ein Schritt in Richtung Moskau, womöglich eine Abkehr von der Ukraine-Unterstützung der EU. Heute nun schon wieder Wahltag in Rumänien für ein neues Parlament. Und auch da legen die Rechtsaußenparteien zu. Stärkste Partei scheinen aber die Sozialdemokraten zu sein. In den Nachwahlbefragungen liegen sie bei 26%. Nikolaus Neumeier.
In Bukarest warten junge Rumänen gespannt auf die ersten Ergebnisse zu den Parlamentswahlen. Viele hier sind enttäuscht. Wir hatten die Hoffnung, dass es kleinere Mitte-Links- oder Mitte-Rechtsparteien ins Parlament schaffen. Das ist nicht passiert. Darum bin ich traurig und fühle mich am Boden zerstört. Die Parlamentswahl heute wird überschattet von der ersten Runde der Präsidentenwahl vor einer Woche. Bei der bekam ein pro-russischer Kandidat die meisten Stimmen. Wegen des knappen Rennens um Platz 2 ordnete aber das Verfassungsgericht eine Neuauszählung der Stimmen an. Seither herrscht in Rumänien politisches Chaos. Das beeinflusst auch die Wahl zum Parlament. Ich möchte, dass es ein proeuropäisches Ergebnis ist, antifaschistisch und so weiter. So habe ich gestimmt, auch für Umweltschutz und sowas, damit ich das Land nicht verlassen muss, denn ich will hierbleiben. Jetzt sieht es nach einem knappen Sieg der Sozialdemokraten aus. Doch drei rechtsextreme Parteien kommen zusammen auf mehr als 30%. Die Lage nutzt nach Meinung von Experten vor allem Putin. Das ist genau das, was Russland will. Russland will ein instabiles Rumänien. Es ist möglich, dass es am Ende eine anti-westliche und anti-NATO-Mehrheit gibt. Das ist hervorragend für Russland. Morgen will das Verfassungsgericht bekannt geben, ob die Präsidentenwahl wiederholt werden muss. Rumänien steht vor einer ungewissen Zukunft.
Und zu Nikolaus Neumeier in unserem Studio für Südosteuropa in Wien. Für kommenden Sonntag ist also die Stichwahl für das Präsidentenamt geplant. Wie wahrscheinlich ist es aber, dass die tatsächlich stattfindet?
Da warten jetzt alle gespannt auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichts morgen. Morgen Nachmittag soll die fallen, da ist sie angekündigt. Und es wurden in der Vergangenheit ja die Stimmen neu ausgezählt. Und es könnte durchaus sein, dass das Verfassungsgericht eine Neuwahl anordnet. Das Ganze ist mit einem Risiko verbunden, weil viele Menschen das nicht wollen und sauer sind und vermuten, dass das Verfassungsgericht politisch agiert.
Und schauen wir noch darauf, woher denn der deutliche Zuspruch kommt für die Rechtsaußenparteien, sowohl bei der Präsidentenwahl als auch jetzt bei der Parlamentswahl.
Wir haben es ja schon gehört, es gibt vermutlich Einflussnahmen aus Russland. Der führende Kandidat ist ja über eine TikTok-Kampagne in seine Position gekommen. Aber es gibt auch eine große Verärgerung gegenüber den bisher immer regierenden Parteien, den Sozialdemokraten und den Nationalliberalen. Da geht es um Korruption und einen großen Verdruss bei den Wählern in Rumänien.
Danke nach Wien für diese aktuellen Informationen nach der Wahl. Nikolaus Neumeier. Ja, und auch bei uns stehen Wahlen vor der Tür. Noch immer zeigen die einstigen Ampelpartner gegenseitig aufeinander, wer wann wie die Koalition beendet haben soll. Zuletzt wurde die FDP als Schuldige ausgemacht. Der Generalsekretär musste seinen Platz räumen. An die Seite von Parteichef Lindner rückt ein altbekanntes Gesicht, Marco Buschmann, der Ex-Justizminister, als neuer General. So langsam scheinen die Parteien mit ihrem Personal für die Wahl aufgestellt zu sein. Auch die SPD, die nun ihren Kanzler als Kanzlerkandidaten in den Wahlkampf schickt. Tina Handel.
Nett grüßen und sonst nur austeilen?
Der Ton, den der Kanzler im Wahlkampf anschlägt, sorgt für Kritik. Union und Grüne werfen Scholz vor, mit den Ängsten der Bevölkerung zu spielen, wenn es um Russland geht.
Haben Sie für den Wahlkampf auch ein bisschen den Populisten in Ihnen entdeckt?
Nein, aber ich bin dafür, dass entschieden wird und dass Wahlkampf auch Wahlkampf ist. Es geht um Unterschiede.
Vielleicht das Thema in diesem Wahlkampf, die kriselnde Wirtschaft. Forderungen, deswegen die Klimaziele zu verschieben, weist Scholz im Bericht aus Berlin zurück.
Weil das eine Illusion ist, dass das die Erleichterung bringt bei den Kosten, die einige sagen. Das ist sogar richtig eine Falschinformation, wenn das gesagt wird. Wir müssen doch jetzt schnell durchkommen, damit wir billige Energieversorgung haben beim Strom.
Weniger Klimaschutz für die Wirtschaftswende, das ist eine FDP-Forderung. Doch erst einmal muss die Partei ihre eigene Krise bewältigen und schickt dafür nun als neuen Generalsekretär Marco Buschmann ins Rennen. Ex-Justizminister, enger Vertrauter von Christian Lindner. Genau das wirft aber die Frage auf, hat er an D-Day-Treffen zur Planung des Koalitionsbruchs teilgenommen?
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein solcher Begriff gefallen ist. Ich kann Ihnen aber auch keine Garantie geben, ob in stundenlangen Sitzungen jemand mal diesen Begriff verwendet hat.
Dass er es verwendet hat, weist Lindner am Abend zurück. Man habe auch den Verbleib in der Koalition geplant.
Gibt es davon auch Papiere?
Ja, davon gibt es auch Papiere.
In der Parteizentrale könnte man jetzt überlegen, ob man diese Dokumente, wenn es sie gibt, auch veröffentlicht.
Und wir machen jetzt weiter mit dem Nachrichtenüberblick. Mit dir, Julia Niharika.
In Syrien rückt eine Allianz von Rebellengruppen weiter im Norden und Westen des Landes vor. Wie die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, haben die Rebellen unter anderem einen Großteil der Millionenstadt Aleppo sowie den dortigen Flughafen unter ihre Kontrolle gebracht. Syriens Präsident Assad kündigte inzwischen an, die Terrorattacken mit Hilfe seiner Verbündeten und Freunde zurückzuschlagen. In Südkorea sind die Verhandlungen über ein UN-Abkommen zur Verringerung von Plastikmüll gescheitert. Vertreter von fast 200 Nationen konnten sich in Busan nicht auf einen gemeinsamen Text einigen. Die Debatte soll im kommenden Jahr fortgesetzt werden. Hauptstreitpunkt ist eine Obergrenze für die Plastikproduktion, wie sie von 100 Staaten gefordert wird. Doch Ölstaaten wie Saudi-Arabien und Russland sprachen sich gegen Produktionsgrenzen aus. Bei Volkswagen soll es von morgen an Warnstreiks in allen Werken geben. Das kündigte die IG Metall an, ohne Details zu nennen. In der vergangenen Nacht war die Friedenspflicht abgelaufen, während der nicht gestreikt werden darf. Dazu versammelten sich, wie hier in Emden, Beschäftigte des Konzerns. Die Tarifverhandlungen sind bislang ohne Ergebnis geblieben. Nach Angaben der Gewerkschaft sind Zehntausende Arbeitsplätze und mehrere Werke bedroht.
Auf der legendären Dangerous Tour ab 1992 kamen 3,5 Millionen Menschen zu seinen Konzerten. Michael Jackson trat auf mit Songs wie Thriller, Beat It und Heal the World. Und auf dem Weg um die Welt machte er Halt in Hamburg. Es sollte sein letztes Konzert in der Hansestadt werden, doch heute Abend waren seine Musik und sein Tanz zurück in Hamburg auf der Bühne. MJ, das Michael Jackson Musical, erzählt, wie die Dangerous Tour entstand. In der Realität nahm sie ein unfreiwilliges Ende, als Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson aufkamen. Andreas Hilmer.
Michael Jackson ganz nah, so soll er seine berühmten Posen und Tanzschritte erfunden haben. Momente der Inspiration. Der Rest Musikgeschichte. Das Hamburger Musical zelebriert bewusst einen kurzen Ausschnitt des Künstlerlebens. 25 Hits mit spannenden Rückblenden. Die Darsteller in Hamburg spielen 1:1 das Erfolgsstück vom Broadway nach. Für echte Fans eine Freude, für die Künstler eine Herausforderung.
Ich glaube, Michael hat alles verändert. Also die Music Industry ist eine vor Michael und nach Michael. Wir proben eigentlich 8 Stunden. Ich habe eigentlich 12 Stunden am Tag geprobt, selbst. Weil, also es geht nicht anders.
Auch das Musical handelt von ewigen Proben für die legendäre Dangerous-Tournee 1992. Texte auf Deutsch, Songs auf Englisch. Künstlerisch ist MJ immer am Limit mit Problemen. Der King of Pop nimmt zu viele Tabletten. Sogar aufkommende Vorwürfe um seinen Umgang mit Kindern werden angedeutet. Mehr Kritisches aber auch nicht. Für Musical-Experten typisch, wenn aus Starbiografien Shows werden.
Deren Lebensgeschichte als öffentlicher Musiker wird erzählt. Das heißt, da fließen dann biografische Daten ein, aber ansonsten wird das, was dieser Mensch privat erlebt hat, nicht wirklich thematisiert.
Das neue Musical brilliert mit Hits und Tänzen eines schillernden Stars, der als Mensch am Ende auch umstritten war.
Jeder, our cast, wir, Crew, hat seine eigenen Gedanken natürlich zu Michael Jackson und wir gehen auch sehr bewusst damit um und ganz offen und entscheiden am Ende, dass wir die Künstlerpersönlichkeit so faszinierend finden, dass es vollkommen okay ist, dieses Stück so zu zeigen.
Im neuen, das Publikum begeisternden Musical sagt der Ausnahmekünstler, meine Musik gibt Antwort auf alle Fragen.
Ja, und von der Musicalbühne jetzt aufs Fußballfeld. Wir sind beim Sport und der Fußball-Bundesliga. Da gab es am heutigen ersten Advent nochmal zwei Spiele, Ocker.
Ja, Helge, spätestens ab jetzt sollte ja die immer wieder gern beschworene besinnliche Jahreszeit beginnen. Besinnlich steht ja allgemein gesprochen für gemütlich und leise und auch ein bisschen langsam. Aber daran haben sich in der Fußball-Bundesliga heute nicht alle gehalten. Ganz besonders nicht Frankfurts Omar Marmoush. Der Ägypter überrollte Heidenheim mit voller Wucht, traf beim 4:0-Sieg der Eintracht gleich doppelt.
Frankfurts Überflieger schlägt wieder zu. Omar Marmoush im Moment nicht zu bremsen.
Natürlich ist es außergewöhnlich, wie er im Moment halt natürlich dann auch nach Belieben trifft.
Es ist eine durchwachsene Partie im ersten Durchgang. Der einzige Schuss aufs Tor, gleichzeitig die Frankfurter Führung. Brown mit der starken Vorarbeit, Marmoush in gewohnt sicherer Manier vor dem Tor. Der Ägypter bis dahin von den Heidenheimern gut unter Kontrolle, verschafft sich zum ersten Mal Raum und trifft direkt. Das findet auch Anerkennung beim Gegner.
Ich glaube, wir brauchen nicht darüber reden, dass die Qualität von Omar Marmoush vielleicht noch für den ersten FC Heidenheim vielleicht noch mal eine andere Kategorie ist. Der hat einfach ein brutales Selbstverständnis auch. Gibst du ihm ein bisschen Tiefe, dann ist er natürlich mit seinem Tempo weg, vom Tor inzwischen eiskalt.
Eiskalt erwischt es auch die Heidenheimer nach dem Seitenwechsel. Frankfurt drückend überlegen, mit deutlich mehr Offensivaktionen. Das 2:0 durch Chaby nach einer missglückten Abwehraktion. Der Gastgeber. In der 58. Minute trifft erneut Omar Marmoush. Überragende Ballmitnahme. Der Abschluss im Moment ohnehin reine Formsache. Saisontreffer Nummer 13 für den Frankfurter Unterschiedsspieler, der vielleicht schönste am heutigen Abend.
Das zweite Tor von Omar war natürlich dann auch eine sensationell gute Einzelleistung. Da brauchen wir nicht drüber reden, wie er dann den Ball durchlässt und dann selber nachgeht. Aber für mich als Trainer ist es immer schön, wenn man sieht, dass die Jungs versuchen, die Dinge so umzusetzen. Und das war bei einigen Toren genau der Fall.
Der 4:0-Schlusspunkt quasi mit dem Schlusspfiff. Eine Kombination zweier eingewechselter Spieler. Knauf auf Ekitike. Heidenheim im zweiten Durchgang nur Zuschauer. Der Frankfurter Höhenflug hält weiter an. Vor allem dank Omar Marmoush.
Ja, und der Omar Marmoush von Mainz, das ist Jonathan, genannt Johnny Burkhardt. Beim 2:0-Sieg gegen Hoffenheim machte Burkhardt heute beide Tore. Insgesamt kommt er in dieser Bundesliga-Saison jetzt schon auf 9 Treffer.
Gegen Hoffenheim sind es Burkhardt-Festspiele. Er ist die Lebensversicherung für Mainz 05.
Sehr, sehr gut gelaufen. Vor allem die erste Halbzeit war, glaube ich, top. Genau das, was wir machen wollten. Und dann 2:0 wieder gewonnen, das macht uns auch sehr, sehr glücklich. Also, Top-Spieltag.
Es ist ein Spieltag, den der deutsche Nationalstürmer prägt. Johnny Burkhardt schießt Mainz zum dritten Sieg in Folge. Sein 1:0 ist der Dosenöffner in einer Partie, die Männer in Rot dominieren.
Also, ich glaube, besser in Form war ich nie und es läuft gerade super. Die Mannschaft hilft mir auch extrem. So Tore wie das 1:0 hatte ich nicht so oft, glaube ich, in der Vergangenheit, wo ich einfach nur den Ball ins leere Tor schieben muss.
Sein zweiter Treffer ist einer zum mit der Zunge schnalzen. Besser geht's nicht. Perfekt rausgespielt, perfekt abgeschlossen. Eigenwerbung in Sachen deutsche Nationalmannschaft.
Johnny, der spielt in einer sehr, sehr guten Mannschaft und deswegen, er kann auch diesen Tor machen. Aber es war was für ein Spieler. Das ist unglaublich. Er muss 100% in der deutschen Nationalmannschaft sein.
Hoffenheim spielt heute schwach. Bis auf Nsukis Kopfball kaum gefährlich. Aber Mainz hat Robin Zentner im Kasten, der noch vor der Begegnung seinen Vertrag um 3 Jahre verlängert hat.
Wir haben uns aus diesen Drucksituationen kaum befreien können. Sie haben uns sehr gut drinnen gehalten, sehr früh wieder das Tor gemacht. Die zweite Halbzeit ist uns dann besser gelungen, ohne dass wir dann auch wirklich gefährlich waren.
Gefährlich war heute nur er, Johnny Burkhardt. Er ist in Mainz der Mann des Tages. Und deshalb gibt er auch nach dem Abpfiff in der Arena den Ton an.
Jetzt welche Melodie die Tabelle spielt. Frankfurt als Bayern-Verfolger Nummer 1 verkürzt den Rückstand auf nur noch 4 Punkte. Mainz arbeitet sich hoch auf Platz 7. In der unteren Tabellenhälfte Hoffenheim 2 Punkte vor der Abstiegszone. Heidenheim purzelt auf den Relegationsplatz. Dahinter Holstein Kiel und Schlusslicht Bochum. Ja, und dann werfen wir einen Blick zur Handball-EM der Frauen mit 24 Mannschaften, ja die größte, die es je gab. Das erklärte Ziel der Deutschen ist das Halbfinale. Ihr Auftaktspiel gegen die Ukraine haben sie auch klar gewonnen. Heute allerdings verlor Deutschland gegen die Niederlande mit 22-29. Da muss jetzt also was kommen. Am Dienstag im letzten Gruppenspiel gegen Island. Und zum Schluss, da schauen wir noch zum Wintersport und zum Saisonstart in der nordischen Kombination, also Laufen und Springen. Ja, und da waren die Deutschen auf den Punkt fit, muss man sagen. Bei allen 3 Wettbewerben gab es Plätze auf dem Treppchen. Heute Platz 1 für Vinzenz Geiger.
Yes! Die Freude muss raus. In der vergangenen Saison blieben die Kombinierer zum ersten Mal seit 25 Jahren ohne Weltcupsieg. Jetzt kann Bundestrainer Erik Frenzel nach nur 3 Rennen 2 Siege bejubeln.
Das kann man sich, glaube ich, gar nicht besser wünschen, dass wir jetzt heute auch noch mit einem Massenstartsieg rausgehen. Einfach grandios.
Der Wettkampf im finnischen Ruka fängt aus deutscher Sicht schon gut an. Schmid und Geiger erarbeiten sich in der Loipe mit Platz 1 und 2 bereits eine hervorragende Ausgangsposition, bevor gesprungen wird. Dort ist es am Ende ein knappes Duell gegen den Norweger Rieber, das aber zugunsten von Vinzenz Geiger ausgeht.
Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, vor allem nicht mit einem Massenstartsieg. Aber ja, ich glaube, die Arbeit im Sommer hat sich jetzt auszahlt gemacht und ja, ich bin einfach ein großes Stück weitergekommen auf der Schanze und ja, jetzt überglücklich über den Sieg.
Das DSV-Team generell in Ruka mit Superleistungen, der vergangene Winter scheint jetzt schon vergessen.
Und wir schauen noch auf das Wetter mit Stefan Laps. Stefan, wie beginnt für uns denn die neue Woche?
Ja, Helge, es wird so langsam aber sicher wieder wechselhafter. Mit dem Hochdruckeinfluss ist es jetzt erst einmal vorbei. Es gab ja einige Regionen, die heute noch richtig viel Sonnenschein bekommen haben, aber auch andere, die im Nebel stocherten. Das Ganze wird jetzt mal in den nächsten Tagen aufgeräumt. Wir gucken uns jetzt mal die Temperaturen an, die beispielsweise in der ersten Dezemberdekade möglich sind. Wir sind gerade im meteorologischen Winter. Der hat gerade begonnen für uns. Wir rechnen ja immer monatsweise. Und je nach Wetterlage kann es sein, dass wir tagsüber sehr strengen Dauerfrost von minus 18 Grad haben können. Aber auch wenn die Luft zum Beispiel aus Nordafrika kommt, wie in Mülheim, da hatten wir dann schon mal 20,5 Grad. Normal sind etwa so Werte zwischen 3 und 5 Grad. 2 bis 9 schaffen wir in Erfurt in dieser Woche. Da sind wir also ein kleines bisschen drüber. Gucken wir uns jetzt die Wettersituation heute Nacht an. Da zieht schon mal ein erster Tiefausläufer von Westen zu uns herein. Insbesondere an kalten Stellen in den Mittelgebirgen und Tälern, wo es noch frostig ist, da ist Glatteisregen möglich. Das Ganze schiebt sich morgen nach Osten, schwächt sich zwischendurch mal ab. Dafür intensiviert sich der Regen morgen im Laufe des Tages von Westen her. Das ist dann eine Kaltfront, wohinter am späteren Abend die Wolken wieder auflockern. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf minus 7 Grad im Bayerischen Wald, steigen aber am Niederrhein schon auf plus 10 Grad an. Morgen tagsüber gipfeln dann die Höchstwerte im Westen und Südwesten auf bis zu 13 Grad. In Niederbayern werden es 1 bis 4. Die weiteren Aussichten: am Dienstag haben wir es noch mit einigen Schauern zu tun. Die Temperaturen gehen wieder ein bisschen zurück. Am Mittwoch haben wir es dann mit Hochdruckeinfluss und etwas ruhigerem Wetter zu tun.
Stefan, danke für den Blick auf die neue Woche. Und das waren unsere Tagesthemen am ersten Advent. Hier übernimmt jetzt die Kollegin Siem El-Maimouni.
Mit Titel, Thesen, Temperamente.
Und Nachrichten finden Sie rund um die Uhr auf tagesschau.de.
Und neue Tagesthemen gibt es morgen Abend wieder, dann mit Ingo Zamperoni an dieser Stelle. Kommen Sie gut in die neue Woche.
Tschüss.
Tschüss.